Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Robert nochmal kurz mit einem kleinen Announcement vor der eigentlichen Episode. Silvio, Immo und ich haben in den letzten Wochen ziemlich gestruggelt, die Episoden on point zu produzieren und haben uns deswegen entschlossen, jetzt erstmal für die Offseason zu sagen, wir switchen auf einen 2-Wochen-Rhythmus anstatt unserem normalen wöchentlichen Rhythmus. Ich glaube, das liegt einfach gerade daran, dass sich ganz viel verändert hat im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir irgendwie alle noch, oder Silvio und ich zumindest noch Studenten waren und da sozusagen die Workload tragen konnten. Immo ist jetzt immer mehr im Football-Business drin, was viel Zeit in Anspruch nimmt dieses Jahr. Und Silvio und ich sind gerade sozusagen mit einem 40-Stunden-Arbeitsrhythmus auch relativ ausgelastet, weswegen wir jetzt off-season-mäßig erstmal auf 2 Wochen switchen. Das hat jetzt in den ersten Woche dazu geführt, dass wir letzte Woche einfach so ein bisschen untergetaucht sind und keiner so richtig geschafft hat, ein kurzes Announcement zu machen. Und deswegen hier nochmal vor der Episode gesagt, wir erwähnen es auch nochmal hinten. Und ja, genau, nur als Info dafür. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio.
Moin.
Unser heutiger Gast, Luca.
Moin.
Und ich, Robert. Wir sind wieder zu dritt am Start, immer noch in der Pause, sollte nächste Woche eventuell zurückkommen. Und wir sprechen heute über den NFL Draft, das Thema, was bei uns sonst immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil wir alle drei aus der Core Crew sozusagen keine Experten sind, machen wir das wie immer, wie jedes Jahr. Und zwar sprechen wir einmal über Offensive und Defensive Players to Watch. Die Idee ist, wir als College Football Guys bringen so ein bisschen unsere Spieler mit, die wir irgendwie spannend finden, im College irgendwie interessant finden, aus welchen Gründen auch immer. Und fragen jemanden, der sich näher mit dem Draft beschäftigt hat, über dessen Meinung zu diesen Spielern. Und der bringt dann natürlich auch noch 2 Spieler mit und gibt uns da so ein bisschen noch seine Spieler to watch auf der Seite des Felds. Heutiger Gast, Luca, war letzte Woche schon da, Co-Host des Saturday Kickoff Podcast. Sehr angenehmer Gesprächspartner. Luca, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Das freut mich für das Lob. Ja, habe mir eigentlich jetzt gerade so ein bisschen dazu entschieden, mich eher aus dem Draft-Protest auch bei uns am Saturday Kickoff Podcast ein bisschen zurückzuziehen. Da kam dann die Einladung, dachte ich mir so, ja gut, okay, das nehmen wir noch mit. Aber ja, bin gespannt, was eure Einschätzungen zum Spiel sind, weil es ist ja auch eigentlich ganz spannend, weil die Spieler, wenn du so am Colt-Runde schaust, hast du manchmal eine komplett andere Wahrnehmung von Spielern, als wenn du wirklich nochmal dann Draft-spezifisch das anschaust oder Tape oder generell Sachen. Ja.
Sehr gut, sozusagen nochmal als letzter Auftritt als Draft, in Anführungszeichen, Experte.
Ja, ein paar Folgen gibt's schon noch, aber es wird nicht mehr so viel vielleicht sein in Zukunft.
Okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit Silvio, der seinen ersten Spieler, den er mitgebracht hat, mal vorstellen kann. Dann mache ich einen und dann darf Luca ein und das Ganze 2-mal. Und dann haben wir 6 interessante Spieler vorgestellt, die wir in der Defense heute als heraushebungswürdig finden. Silvio, let's go.
Alles klar. Vielleicht, um vorher zu bisschen anzuteasern, warum ich die Spieler genommen habe, die ich genommen habe, ist etwas, was Luca gerade eben schon ein bisschen angesprochen hat, ist diese Wahrnehmung vielleicht am College von den Spielern, dass die anders ist, wie wenn man sie im Draft anschaut oder in dem Scouting-Prozess. Deshalb habe ich 2 Spieler genommen, die, ja, was Statistiken angeht, sehr groß aufgespielt haben letzte Saison und auch die Saison davor schon so ein bisschen und wollte vielleicht so ein bisschen die Einschätzung von Luca, warum die Spieler jetzt nicht so hoch gerankt sind, obwohl sie einfach produktiv waren im College, weil man könnte natürlich meinen, okay, der Spieler war sehr, sehr gut am College, deshalb wird er jetzt auch hoch gedraftet und muss sehr gut sein, aber häufig sieht man es irgendwie, dass so die athletischen Freaks irgendwie deutlich höher gehen als sehr, sehr produktive Spieler am College. Wenn wir jetzt mal auf Offensiv schauen, vielleicht so der Quarterback von Florida, Robert, wird jetzt auch so sehr, sehr hoch gehandelt, obwohl vielleicht andere Spieler halt produktiver waren. Okay, so viel dazu. Mein erster Spieler wäre deshalb USC D-Liner Tuli Tuipulotu, müsste es sein. Kann ja keine Namen aussprechen. Hatte, glaube ich, dieses Jahr sogar die meisten Sacks im College gehabt mit 13,5. Wirklich jedes Mal, wenn ich USC dieses Jahr geschaut habe, dann ist er immer komplett durchgekommen. War wirklich meiner Meinung nach sehr dominant. Gerade ich habe ein Spiel, hatte ich angeschaut, das war das Spiel gegen Washington State. Und da hat er auch die meisten Sacks dieses Jahr gehabt, also von seinen Leistungen. Mit 3 war wirklich meiner Meinung nach unaufhaltbar. Und ich dachte, safe, ja, der wird auch jetzt als bester Edge oder so gehandelt werden. Oder natürlich, oder nach zumindest nach Jalen Carter und so, nach den absoluten Topstars. Aber dann schaue ich auf das NFL-Ranking, auf das offizielle, und da ist er gerade mal der 16. Edge, was sein Breakdown angeht. Und den Spieler wollte ich so mal an Luca geben, weil für mich war das einfach ein Spieler, der, ja, wie gesagt, komplett abgefahren, die Offensive Lines zerstört, war, glaube ich, auch First Team All-Pac-12, war der. Ich glaube, Pat Tillman, Defensive Player of the Year dieses Jahr. Ja, genau. Deshalb, Luca, vielleicht kannst du auch ein bisschen sagen, wie dieser Prozess ist, solche Spieler zu analysieren, die ja sehr produktiv sind, und das Ganze dann trotzdem irgendwie runterzubrechen auf, wie entwickelt sich der Spieler, wie kann sich der Spieler entwickeln. Wie wird dieses, ja, ich weiß nicht richtig, wie ich sagen soll, dieses Toolset, das er hat, übersetzt, wenn er gegen eine NFL-O-Line spielt?
Ja, also ich glaube, du hast schon angesprochen, also vor allem diese Translation, also wie man die ganzen Tools oder die Fähigkeiten, die man hat, überträgt in der NFL, das ist halt verdammt wichtig bei Draft Prospects, und deswegen kann man nicht immer noch die pure Production schauen und sagen, ja, gut, der hat gut am College gespielt, der wird auch in der NFL genauso funktionieren. Erstmal zu, ich bleibe mal bei Tuli einfach, weil ich struggle da sonst auch, glaube ich, ein bisschen, wenn das ein bisschen länger geht. Hatte ihn jetzt mein Edge-Ranking auf 14 gehabt, also auch in der ähnlichen Range, wie jetzt auch dann noch auf der Seite war, und ich glaube auch im Konsens ist es relativ so in der Region anzusiedeln. Erstmal noch ein paar kleine Effekte zu ihm. Also ist auch der Cousin von Hufanga, der jetzt bei den 49ers ja ist, der Washington Safety, ja, gewesen ist am College, meine ich. Was Washington? Glaube ich zumindest gerade. Ja, genau, hat ein paar andere, sein Bruder Marlon Tributaro spielt bei den Eagles jetzt auch. Also generell die Familie ist, glaube ich, schon relativ footballerisch begabt, zumindest sieht das so aus. Und ja, Tuli ist halt, ja, so ein Spieler, der halt dann in der NFL wahrscheinlich eher ein bisschen als Five-Tech oder generell halt einfach ein bisschen weiter outside, ja, spielen muss wahrscheinlich. Hat halt, also hat eine gute Größe, ist 6'4" groß, 92 Pfund schwer, ist halt so ein bisschen so ein Tweener so zwischen Linebacker, Edge, eventuell haben manche Leute das halt Inside D-Line spielt, aber das sehe ich eher weniger. Bester Trade von ihm so ein bisschen ist halt diese Speed-to-Power-Conversion, die halt auch nicht unwichtig ist in der NFL, dass er halt wirklich immer, ex also relativ explosiv von allein kommt, und dann halt diese, ja, diesen Speed umwandeln kann in Power in seinem Pass Rush, ist dann nicht wirklich so eine krasse Pushing Power, die entwickelt, sondern eher so eine explosive Power. Kann man das vielleicht sagen? Ist halt auch unglaublich quick und auch relativ agil jetzt von der Line of Scrimmage. Ja, sein bester Move so ein bisschen das Ganze war so ein Spin-Move, der gut war, aber insgesamt ist halt noch ein bisschen zu roh und könnte dann noch ein paar mehr Moves sich raufpacken. Außerdem, was ich ein bisschen das größte Problem bei ihm war jetzt, bei mir, oder was ich persönlich gesehen habe, war, dass sein Bend halt wirklich nicht stark war. Und dass er auch dann teilweise, ja, Tacklings verpasst hat, die halt, wenn er weiter außen spielt, dann auch nicht unwichtig sind, auch verpasst hat. Ja, Tackling nicht ganz sicher, bisschen so ein Tweener und dann halt der nicht wirklich krass fordernde Bend, also die größten Negativpunkte bei ihm. Ja, also ich glaube, dass er in einem Scheme, das darauf zugeschnitten ist, seine Stärken auszuspielen, schon irgendwie funktionieren kann. Aber aktuell weiß ich nicht, sehe ich ihn halt auch dann nicht so weit oben.
Luca, willst du dich ein bisschen genauer festlegen mit Pick irgendwie oder Prediction oder war nur, bist du so wie Silvio sehr konservativ mit deinen Hot Takes?
Ja. Also es würde mich wundern, wenn er vor Tag 3 geht. Auch wenn es eine, es ist eine gute Edge-Klasse, das heißt, es werden auf, also ein paar Edges auch wahrscheinlich noch droppen oder beziehungsweise nicht ein paar Edges noch höher gehen. Und dann werden halt ein paar nachrücken, die halt dann von unten vielleicht nicht ganz das Niveau haben, aber halt dann die nächstbesten Edges sind auf dem Board rein theoretisch. Also vielleicht kann Tag 2 reinrutschen, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Und führt da irgendwas Richtung Runde 5 vielleicht so rum. Sagen 4, 5. Irgendwie sowas.
Okay, das ist schon präzise genug. Dann mache ich direkt weiter mit meinem ersten und zwar, wo wir jetzt gerade über Edges gesprochen haben, stellt sich mir die Frage: Wir haben einen Spieler, der als Defensive End Edge, glaube ich, sozusagen seine Karriere begonnen hat, ein Number One Overall Recruit war, zu Clemson committed hat, war in der Class of 2020. Er hat dann, ja, ich glaube, hat er, nee, 3 Jahre, genau, 3 Jahre hat er, 3 Jahre hat er gespielt. Wir reden über Brian Bresee. Ich glaube, im ersten Jahr kann ich mich so ein bisschen daran erinnern, dass es da tatsächlich eher so ein bisschen Edge Outside war und dann in den letzten beiden Jahren aber tatsächlich eher, glaube ich, gen Mitte tendiert hat, wo er sich aligned hat. Was man, ja, und für mich immer so ein Spieler war, also die Stats sind auf jeden Fall nicht schlecht, aber jetzt auch nichts super Herausragendes, würde ich sagen, die man so im College gesehen hat. Aber für mich war es einfach so ein super reliable, starkes Piece einfach in dieser Clemson D-Line, die in den letzten 3 Jahren sozusagen eigentlich immer sozusagen so ein paar Höhen und Tiefen gezeigt hat. Und er war immer so ein bisschen für mich die Konstante, die da war. In 2021 war er, glaube ich, nochmal verletzt für eine längere Zeit. Und jetzt hat er, glaube ich, aber fast alles bei Clemson gespielt in der vergangenen Saison. Da mit 3,5 Sacks, 5,5 Tackles for Loss abgeschlossen. Und da wollte ich dann mal Luca fragen, wie denn da die NFL-Chancen, die Draft-Projection für den Nummer 1 Recruit aus dem Jahr 2020.
Ja, also Brosi, kann ich schon so viel sagen, sehe ich auf jeden Fall relativ hoch auch. Fährt er jetzt zum Beispiel zum Tuli. War halt ein bisschen verletzungsgeplagt, hast du ja schon gesagt, Knieverletzung gehabt. Letztes Jahr hat auch ein paar Spiele verpasst, das hat auch nichts wirklich mit Verletzung zu tun gehabt, sondern da seine Schwester Krebs hat und verstorben ist dann leider und dadurch ein paar Spiele dann verpasst hat. Da gibt es auch, glaube ich, ein Video von ESPN oder vom College Game Day. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, ansonsten zu ihm als Spieler, also ja, beim Combine hat er wirklich relativ gut abgeliefert so, hat ja seine guten Skills, die ich vorher schon auf Tape gesehen hatte, auch dann bestätigt irgendwo. Fehlt halt so ein bisschen noch die Masse, um dann wirklich konstant Interior D-Line zu spielen, aber ich glaube, dass da NFL-Coaches dann schon ganz gut wissen, wie man dann Masse raufpackt und ist ja noch eine ganze Preseason hat jetzt, um da wirklich dann auf ein besseres Gewicht noch zu kommen. Ja, sein bester Trade, würde ich sagen, ist halt irgendwie seine Explosivität und dass er halt auch, ja, nicht nur explosiv ist, sondern auch eine gewisse Power hat in seiner unteren Körperhälfte. Was ihn dann verleitet, ein bisschen dann zu hoch zu spielen, aber insgesamt ist es schon ein guter Trade und ja, generell die Explosivität von ihm, das ist mir extrem aufgefallen, dass er auch dann teilweise Running Backs im Backfield jagt und die nicht wirklich wissen, was sie da machen sollen. Er ist außerdem, finde ich, relativ agil auch für seine Größe. Man ist ja auch 6 Fuß 5 groß. Genau, was so ein bisschen seine Schwächen sind, was ich mir auch geschrieben hatte, war, ja, er hat es gesagt, er war konstant, aber irgendwie habe ich dann auf Tape, wenn ich noch ein paar mehr Snaps von ihm gesehen hatte, inkonstante ja, Raps gesehen von ihm, so, also dass er teilweise einfach dann im Play dann mal komplett raus war und halt nicht oft genug dann Impact hatte aufs Play. Muss dann auch konstanter irgendwelche Blöcke einfach umgehen oder halt im Rush Game dann ein bisschen größeren Impact haben, um dann halt konstant auch ja, einen Impact zu haben aufs Play. Sein Handansatz ist noch ein bisschen unkoordiniert, aber sind aktiv auf jeden Fall. Also das ist nur ein bisschen Technikfrage irgendwo, glaube ich. Und ja, insgesamt habe ich, glaube ich, als Interior Defensive Liner 3 gerankt im Ranking gehabt. Also ich bin auch Fan von ihm so. Ist ein guter Dude, hat im Combine die athletischen Fähigkeiten bestätigt. Und ja, wenn ich jetzt irgendwas sagen müsste Richtung Projection, wo er gepickt wird, also es gab mal vor ein paar Wochen oder Monaten, war auch in Runde 1 nochmal anzufinden. Mittlerweile ist, glaube ich, eher so ein bisschen Richtung Runde 2 abgerutscht, aber würde mich nicht wundern, wenn da Runde 1 geht. Ist ein guter Spieler.
Sehr, sehr gut. Ist ein guter Spieler. Sehr solides Fazit. Okay, Luca, Überleitung. Wird dein nächster Spieler auch ein guter Spieler in der NFL sein, den du mitbringst hier als Überraschungspick sozusagen, von dem Silvio und ich noch nichts wissen?
Ja, wir bleiben tatsächlich auch bei den Interior Defensive Linemen und beim Spiel, den ich noch einen kleinen Tick höher gerankt habe. Es geht um Kalijah Kansi von Pitt. Redshirt Junior, 6 Fuß nur groß, 281 Pfund schwer. Ja, und der hat mich halt auf Tape, muss ich sagen, echt krass überrascht, weil ich hatte schon bekommen in der Saison, dass er bei Pitt echt gut spielt. Hatte jetzt auch letzte Saison 7,5 Sacks, 14,5 Tackle for Loss. Die Saisons davor auch immer gut abgeliefert, also war auch ACC Defensive Player of the Year zum Beispiel, also hat schon auch die Accolades dann gehabt irgendwo, aber ich hatte es nie so bewusst wahrgenommen, glaube ich. Ja, hat auch ein bisschen Edge gespielt, aber dann auch irgendwo hauptsächlich Interior Defensive Lineman und ja, wenn man so an Pitts Interior Defensive Lineman denkt, die ein bisschen undersized sind, dann gab da schon so gewisse Aaron Donald-Vergleiche irgendwo. Ja, war klar, dass es das dann halt irgendwo kommt, aber ich finde Kalijah Kansi einfach an sich nochmal einen echt sehr, sehr spannenden Spieler. Ja, also was ihn ein bisschen auszeichnet, ist einfach diese aggressive, Bulldog-mäßige Art, wie er agiert, so extrem physisch, hat einen unglaublich guten Get-Off, hustelt jedes Play hinterher, ja, schnelle Füße, macht dann auch viele Hazys dann teilweise in der Interior Defensive Line, wo dann Guards und Center gar nicht drauf klarkommen gefühlt so. Obvious Schwäche von ihm ist halt, dass er ja ein bisschen undersized ist, dann auch ein bisschen Probleme hat, dann manchmal ein bisschen weggepusht wird, aber er, dass du sein Hustle irgendwie dann doch wieder gut macht, also deine pure Stärke nicht so krass, aber du sein Hustle das dann irgendwo wieder gut macht. Ja, vor allem sein Rip-Through-Move oder Swim-Moves, die sehen unglaublich clean aus, was er halt dann auch ein gewisses Pass-Rushing-Upside in der Interior Defensive Line bringt, was in der NFL auch nicht dann ganz unwichtig ist, dass er halt relativ hoch gepickt wird, auch als Interior Defensive Liner. Und ja, hat Production gehabt. Ich finde, er zeigt die Tools auf jeden Fall. Seine Größe kann halt nicht mehr so viel machen. Deswegen muss er einfach dann, ja, seine Explosivität einfach so gut wie möglich ausspielen und wird halt so weit gehen sogar, dass ich ihn, ja, ich kann ihn schon, ja, obere Hälfte Runde 1, ist vielleicht ein bisschen bold, aber kann ich schon sehen irgendwo.
Wir
Yes, sir.
lieben Bold Predictions bei uns im Podcast, also darfst du das gerne eine Bold Prediction abgeben.
Ja, also ich glaube, Runde 1 sollte, glaube ich, langsam relativ sicher gehen, aber ich bin sehr gespannt.
Bevor Silvio entweder was zu Pitt sagen darf und das Powerhouse, was sie dort in Defensive Line Production irgendwie in die letzten, ja, im Grunde schon, was weiß ich, die letzten Dekade haben oder was? Oder seinen nächsten Spieler nennt. Random Frage, komplett random an Luca. In der Offense gibt es ja immer diese, ich weiß nicht, es ist für mich auch so ein halb so ein Joke, dass man sich da immer sehr exzessiv über Handgrößen von Quarterbacks unterhält. Also so random, keine Ahnung, Stats oder Maßeinheiten an Spielern, die irgendwie komplett sinnlos erscheinen. Aber wenn man so ein bisschen draufschaut, dann sieht man doch, okay, die meisten erfolgreichen Quarterbacks haben schon so eine sehr große Handspanne. Gibt es irgendwas Vergleichbares, also einen absurden Stat, der aber sneaky Erfolg hervorsagen kann für Spieler in der Defense?
Muss ich mal kurz überlegen. Also, Ich glaube, dass halt so Sachen wie halt Armlänge für vor allem dann Defensive Line Spieler nicht ganz unwichtig ist. Ich habe jetzt keinen statistischen Beweis oder worauf das irgendwie beruht, aber was ich den Eindruck habe, dass Armlänge schon nicht ganz unwichtig ist und ja, genau wie bei O-Line, dass wenn du halt längere Arme hast, dass du halt eher an den Gegner rankommst und halt früheren Impact hast bei deinem Gegner und dadurch halt dann irgendwo einen gewissen Vorteil hast. Das würde ich jetzt vielleicht so nennen an der Stelle.
Okay. Ja,
Weiß
okay.
nicht, ob das statistisch, Digga, statistisch bewiesen ist oder nicht. Aber ja.
Am Ende bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das mit den Händen bei Quarterbacks überhaupt auch statistisch bewiesen ist oder ob das irgendwie
Ja,
so.
ich glaub, es gibt schon irgendwo gewisse Zusammenhänge, was dann vielleicht was Richtung Fumble-Raten oder sowas geht, aber genau, das müsste ich jetzt auch einfach raten, glaube ich.
Ja, okay. Wir sind ja immer noch sehr weit entfernt vom Statistik-Podcast. Wir gehen auf die Vibes. Silvio, welche Vibes transportiert dein nächster Spieler in den NFL-Draft?
Ach Mann, mit der Überleitung kann ich nichts anfangen, Robert. Das war ein schlechter Pass gewesen. Ja, ich fange einfach normal an. Wir haben. Ich finde es tatsächlich sehr interessant, immer Spieler zuzuschauen, die also tatsächlich von der High School übers College und dann in die NFL und wie sich so die Meinung zu Spielern verändert, weil man hat manchmal, ich meine, Brian Preezy vorhin, was Robert sein Spieler, war, glaube ich, auch einer der Top-Recruits und dann hat es auch sich relativ gut gehalten, dieses Level. Und ein Spieler, der zu seinem College gekommen ist mit sehr hohen Erwartungen, weil er der Top-Recruit aller Zeiten war, den die Universität hatte, war Clark Phillips, der dritte für Utah. Ich glaube, die zweit- und drittbesten waren dann, glaube ich, Jalen Johnson, der bei den Bears ist, und wie hieß der andere? Garrett Bowles, der war auch vor nicht allzu langer Zeit, ist er doch zu den Broncos in der ersten Runde gegangen, glaube ich. Wann waren das? 2019 oder so, 2020. Und der konnte auf jeden Fall seine, ja, Erwartung, sage ich es mal, sehr gut in Taten umsetzen. War direkt Starter im ersten Jahr und dieses Jahr einer der Interception Leaders oder einer der, die auf jeden Fall am meisten Interceptions hatte, mit 6 Stück. 3 davon, glaube ich, im Spiel gegen Oregon State. Und vielleicht. Das erste Mal, wo ich tatsächlich richtig auf Clark Phillips geachtet habe, war im Rose Bowl 2021 gegen Ohio State, wo er diese eine Interception hatte. Und da wurde dann auch groß gesagt, Clark Phillips sei einer der besten Cornerbacks im College Football und war auch dieses Jahr sehr produktiv. Ist, glaube ich, ein bisschen ein kleinerer Cornerback. Ist, glaube ich, nur 5'9 war die Zahl, die ich.
15,
Fünf,
15 ist er.
ja.
Ja. Ah, nee, doch, 5'9, stimmt sogar.
Super, ja. Da war auf jeden Fall auch wieder die gleiche Frage wie bei meinem ersten Spieler mit Produktivität. Ich meine, wenn man viele Interceptions hat, klar, teilweise können Interceptions einfach sein, der Quarterback wirft einfach irgendwo den Ball hin und der Cornerback steht da. Aber was ich so gelesen hatte und was ich gesehen habe bei Clark Phillips, war eigentlich, dass er schon relativ gut auch die Reads gemacht hat und die Interceptions schon auch Skill waren, sage ich mal, teilweise. Daher auch hier die Frage, er ist jetzt auch wieder so im gleichen Bereich wie mein letzter Spieler gerankt im Cornerbacks. Bei NFL ist er der 16. beste Cornerback. Sehr produktiv, vielleicht ein bisschen klein. Warum scheitert es bei Clark Phillips in diese oberste, ja, Reihe der besten Cornerbacks in diesem Draft zu gehören?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass es dieses Jahr eine relativ tiefe Cornerback-Klasse gibt. Es gibt unglaublich viele Cornerbacks, die relativ hoch gehen können und von denen ich auch viel halte. So. Clark Phillips ist bei mir sogar im Endeffekt im Ranking auf dem 8. Platz gelandet, also schon dann noch deutlich höher. Und ich, ja, was schon angesprochen ist, halt ein bisschen kleiner, ist auch nicht wirklich, nicht so, ja. der Spieler, der wahrscheinlich Outside spielen wird, auch mit der Größe, wird wahrscheinlich ein reiner Slot-Cornerback sein dann in der NFL. Und dadurch hast du halt einen gewissen Cap schon irgendwo, dass du ihn halt nicht dann Outside stellen kannst. Und ich glaube, dadurch halt auch ein paar, ja, Leute, die dann niedriger ranken, als er wahrscheinlich von seiner Fähigkeit wäre, wenn er halt ein paar Inches größer wäre, so im Prinzip. Ist angesprochen, also seine Ballskills sind unglaublich gut und bei Ballskills, klar, geht es zum einen Interceptions, aber halt auch dann Pass-Deflections oder wie du halt dann, ja, Bälle attackierst, wenn sie in der Luft sind. Und das macht er echt, echt gut. Dazu hat er eine gute Explosivität und auch eine gute Athletik. Der Longspeed ist auch okay. Und er spielt einfach auch relativ kontrolliert. Also sein Körper ist immer unglaublich kontrolliert in allen möglichen Situationen. Und ja, weiß in jeder Situation, was mit sich anzufangen, hat eine gute Play Recognition, also weiß auch dann, ja, wie bestimmte Routen kommen und wie er dieses spielen muss dann, hast du ja auch kurz angesprochen, gerade schon, also das hat sich in dann mehreren Tapes dann auch, ja, wiedergespiegelt. Ja, ein bisschen Downside bei ihm ist halt, wie gesagt, die Größe, gut, obvious. Dann, ja, seine Hüften, das ist so der größte Punkt gewesen, den ich bei Cornerbacks gewettet habe dieses Jahr mit, zusammen mit dem Processing, waren halt nicht immer so flexibel, also es war noch average, würde ich sagen, oder knapp über average, aber viel mehr halt auch nicht. Und ja, wurde dann halt in der Defense von Utah halt hauptsächlich dann auch Outside eingesetzt sogar und dann Off Coverage, also nicht dann wirklich Press Coverage, sondern dass dort dann vielleicht auch in der NFL vielleicht ein bisschen mehr sieht. Und da weiß ich halt nicht, wie physisch er da agieren kann mit der Größe. Außerdem seine Tackling-Technik ist jetzt bei Cornerbacks nicht so unglaublich wichtig, aber kleiner Punkt ist auch nicht unbedingt ideal. Und ja, aber insgesamt glaube ich, dass er ein echt guter, ja, Starting-Slot-Corner in der NFL werden kann. Und würde mich da dann auch nicht wundern, wenn er irgendwann an Tag 2 geht, so. Das würde ich jetzt mal so grob sagen von seiner Projection.
Sehr, sehr gut. Wir mit meinem nächsten Pick bleiben wir bei Cornerbacks. Und ich bin wirklich diesmal in der Vorbereitung, bin ich so durch die Spieler durchgegangen und habe mir gedacht, okay, welche Namen sprechen mich an? Wo habe ich sozusagen direkt irgendwie so ein, keine Ahnung, eine Story dahinter, wo ich mich daran erinnere, wo ich denke, das ist eine gute Story. Und mein nächster Spieler ist Eli Riggs. Jetzt das letzte Jahr bei Alabama als Junior gespielt. Ist auch aus der 2020er Class, auch ein Top 15 Spieler gewesen. Der Nummer 2 Cornerback, der Nummer 2 Recruit aus Cali. Hat seine Karriere bei LSU gestartet. War dort, glaube ich, ich glaube, beide Jahre sozusagen das Gegenüber von Derek Stingley. Jetzt in der vor der vergangenen Saison dann der, ich glaube, auch überraschende Wechsel zu Alabama. Und da hast du sozusagen so ein bisschen gehapert mit dem Spiel. Ich glaube, ich habe es noch mal gelesen gehabt, sehr langsam in die Saison gestartet. Ich glaube, erst ab Woche 8 gestartet. Und da ist wieder für mich so eine Frage, absolut krasser Cornerback aus dem College raus, hat dann glaube ich bei Alabama auch so ein bisschen Cornerback-Safety, so Mischmasch-Sachen gespielt, wo ich dann tatsächlich jetzt gar nicht sicher bin, bleibt es als Corner, kommt er dann doch als irgendwie Free Safety rüber in die NFL? Luca, wie flexibel sind die Hüften von Derek Stingley? Eli Riggs, jetzt habe ich mich wieder in eine Pretzel geredet.
Ja, also Eli Wicks ist zum Beispiel aus den Spielern gewesen, den ich mir jetzt gar nicht viel tiefer angeschaut habe für den Draft, den auch kein wirkliches Ranking für ihn hatte. Ich fand es halt echt ein bisschen komisch, dass er dieses Jahr schon, ja, deklariert für den Draft, weil er noch ein Jahr Eligibility ja übrig hatte, rein theoretisch. Und wie du meintest, bei der Bama noch nicht wirklich das Gefühl hatte, dass er da groß angekommen ist. Ja, also Eli Riggs hat auf jeden Fall einen guten Frame, der ist 6 Fuß 2 groß, bisschen schmal, 188 Pfund nur, aber ist, würde ich sagen, noch okay. Hat dann hauptsächlich auch irgendwie so Press-Man-Coverage gespielt und hat auch sehr physisch agiert. All das hat mir dann noch gut gefallen. Hat halt dann nicht diesen ganz Top-End-Speed, das beim Combine dann nochmal extrem gefallen, da ist dann eine 4 6 oder so gelaufen, also Auch nicht ideal für Cornerbacks, wobei Combine Speed etwas anderes ist als Ingame Speed, aber auf Tapes sah es auch nicht immer so gut aus, fand ich. Ja, dazu sein Agility und generell sein Switch irgendwie, also fand ich auch nicht wirklich überragend. Thema flexible Hüften, also das weiß nicht, habe ich irgendwie dann nicht so gesehen. Wenn du halt dann auch ein bisschen größer Cornerback bist, ein bisschen physischer agierst, dann würdest du auch meinen, ja, vielleicht ist ja dein Run Support noch ein kleines Asset, aber das sah dann auch nicht immer so unbedingt so aus, dass er da Bock drauf hatte. Und in Zone Coverage hat es dann auch teilweise ein bisschen, ja, im Processing oder generell in der Play Recognition ein bisschen gemangelt noch, fand ich. Deswegen wäre ich nicht wirklich dann komfortabel mit ihm dann, ihn wirklich gegen andere Receiver, außer so Big Ball Receiver zu stellen, wo er dann, ja, seine Physis einsetzen kann, weil gegen kleinere Route Running Receiver und generell dynamische Route Runner kann das relativ böse werden, glaube ich dann. Da kann es dann einige Highlight Clips oder Lowlight Clips in dem Fall geben, wie er dann ordentlich geburnt wird, glaube ich. Ja, deswegen, also ich habe jetzt kein finales Ranking für ihn, aber ich glaube, dass er auch so ein Kandidat, der irgendwann Tag 3 geht, glaube ich, und sich dann ja ein bisschen Fehler gemacht hat, jetzt dieses Jahr schon zu erklären, glaube ich. Also da hätte noch ein Jahr länger bei Alabama noch gut getan, glaube ich.
Ja, das ist klar. Weißt du eigentlich, ob das eine Verletzung war, die das, was da bis Woche 8 ihn rausgenommen hatte? Weil ich da hatte jetzt nochmal recherchiert und ich
Ja,
hatte irgendwie nichts gefunden.
gab es keine wirklichen Infos, also ich habe auch nicht wirklich was zu gefunden, auch nicht was zugehört. Hatte auch mit Kjell in der Saison schon ein bisschen mal drüber gesprochen. Ist ja Alabama-Fan und beim Podcast bei uns mit dabei. Und der wusste, glaube ich, auch nicht, wenn ich mich daran erinnere, was jetzt wirklich, warum man nicht wirklich spielt, weil er ja auch als hochgepriesener Transfer dann halt kam zu Alabama und man dachte, ja, okay, Ilai Ricks, Cornerback 1 oder 2, kommt da rein und spielt direkt, aber nee.
Nochmal die Saban-Schule gegangen für 8 Wochen.
War im Doghouse von Saban nochmal.
Ja. War der Spieler, den du jetzt als letztes mitgebracht hast, auch im Doghouse von Nick Saban?
Nee, aber gleiche Position, also bis drei Cornerbacks nacheinander tatsächlich. Es geht dabei um einen gewissen Cornerback von Stanford mit Namen Caillou Blue Kelly. Der Name an sich ist, finde ich, schon elitär und was er dann letzten Songs, muss man sagen, beim College, wie er halt Stanford abgeführt hat, war schon gut. Spielt ja mit 6 Fuß und 193 Pfund hauptsächlich auch Outside Corner. Und ich glaube, das sehe ich dann auch in der NFL, dass er das hauptsächlich dann spielt. Ja, beste Fähigkeit von ihm, würde ich sagen, ist halt seine Physis und wie physisch er da auch während der gesamten Route vom Release in der Route und dann auch am Catchpoint irgendwo agiert. Spielt dann gerne dann auch Press von der Line of Scrimmage, was in der NFL ja auch ein gutes Asset ist, dass du das kannst, weil das dann relativ früh in der Karriere dann auch getestet wird. Und ja, wenn man da Erfahrung hat, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, sein Long Speed insgesamt ist nicht besonders und auch generell seine Agility nicht so krass. Seine Hüften teilweise etwas steif, weil ich finde, das war noch okay oder überdurchschnittlich noch. Ball Skills von ihm waren solide, hat jetzt nicht die größte Production gehabt, also jetzt auch letztes Jahr keinen Pick gehabt, aber wurde auch relativ wenig angeworfen, dann kann es halt auch irgendwo wenig Picks haben. Deswegen die reinen Deception-Nummer dann bei Cornerbacks auch, die halt ein bisschen besser wahrscheinlich sind, auch nicht immer so hoch zu bewerten dann irgendwo. Und ja, was ich sagen muss, teilweise wirkte er dann auch in Zone Coverage noch ein bisschen lost, wenn man das so sagen kann. Also da ein bisschen unbeholfen noch gewirkt, auch teilweise. Kleiner Downside, kleines Downside? Warte mal.
Ich glaube, er hat kleines Downs, oder?
Kleines Downside bei ihm, ja. Kurz wieder Denglisch reingemixt, perfekt. Beim Combine hat er auf jeden Fall auch abgeliefert, also hat auch relativ guten Relative Athletic Score gehabt. Das ist ja so ein Score, der von, ich komme auf den Namen nicht, von einem Dude zusammengestellt wird, der dann alle möglichen Combine-Tests und 40-Yard-Dash, wie seine Größe ist im Verhältnis zur Position und alle möglichen Sachen in Kontext setzt und da hat auch relativ gut abgeschnitten und finde, das sah man halt auf Tapern auch irgendwo. Seine Agility war halt nicht wirklich gut, was ich ja schon gesagt hatte, also hat sich bestätigt irgendwo. Und ja, ich glaube, das ist ein spannender Spieler, der noch ein bisschen Upside hat, wo man noch ein bisschen mehr technisch generell seine Play Recognition irgendwo noch ein bisschen verbessern muss in NFL. Aber hat auf jeden Fall die physischen Voraussetzungen, glaube ich, da, eine gute Rolle zu spielen in der NFL, wenn ich jetzt irgendwas sagen müsste, ja, welche Rundenbereich irgendwo geht. Also, Ranked bei mir hatte ich in den Cornerback 6, also ich glaube, da bin ich auch ein bisschen höher als viele andere so. Deswegen glaube ich, irgendwas Tag 2 Richtung Runde, ja, 3, glaube ich, könnt schon in die Richtung vielleicht gehen. Ja. Wenn ich ganz gut bin, würde ich sagen, er geht irgendwann noch Anfang Runde 2. Aber ja, glaube ich tatsächlich dann eher weniger.
Alles klar. Sehr, sehr gut. Damit sind wir, glaube ich, mit unseren Spielern für heute soweit durch. Silvio, irgendwelche Anmerkungen von dir noch an der Stelle?
Nö, an sich nicht.
Sehr gut. Dann rappen wir das ab. Vielen Dank, Luca, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über Defensive Player to Watch im NFL Draft zu sprechen. Darfst gern nochmal dein ganzes Zeug pluggen, wo man dir folgen, wo man dich hören kann.
Ja, also wie gesagt, Saturday Kickoff Podcast bin ich relativ früh, bis zu hören jetzt die letzten paar Wochen nicht immer so viel gewesen, aber wie gesagt, das hat mit Draft zu tun, dass ich da jetzt ein bisschen weniger machen wollte. Wird es aber ja nächsten Wochen auch ein bisschen mehr wieder vielleicht von mir zu hören geben. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Auf Twitter @LucaColTriple03 oder CFB03. Und ja, hat mich gefreut, dabei zu sein, ein paar Spieler hier bisschen noch eine Bühne zu geben, irgendwo vielleicht, kann man das so sagen. Und ja.
Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Luca, dass du da warst. Ihr, liebe Zuhörer, hört uns in 2 Wochen am Mittwoch wieder. Wir haben ja, wie schon verkündet, jetzt auf einen 2-Wochen-Rhythmus vereinbart in der Offseason. Aus organisatorischen Gründen ist das ein bisschen einfacher. Wenn alles klappt, hört ihr dann eine sehr, sehr spannende Folge. Nicht um zu sagen, dass diese Folge nicht sehr, sehr spannend war, aber eine weitere sehr, sehr spannende Folge. Oh mein Gott, ich rede schon wieder im Hals und Kragen hier. Und genau, bis dahin in 2 Wochen. Ciao, ciao.